Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Social Media und Videomarketing.
Herzlich willkommen zu der schon 13. Folge vom Game Changer, der Fußball-Podcast. Unglaublich, wie die Zeit rennt. Auch in dieser Woche haben wir wieder einiges zu besprechen und das machen wir in der folgenden Konstellation. Der Linus ist immer noch in der Ferien. Ich habe jetzt die Rolle vom E-Leiter übernommen, aber der Walle ist natürlich wie immer auch am Start. Herzlich willkommen.
Ciao, Till. Hoi.
Auch in dieser Woche, eben wie gesagt, haben wir einiges zu besprechen. Es war eine volle Woche mit einem Nachholspiel in der Credit Suisse Super League. Eine volle Runde dann am Wochenende und natürlich sind auch die Frauen in der Women's Super League im Einsatz gestanden. Anfangen wir aber eben mit dem Nachholspiel. St. Gallen gegen Zürich. Nach dem gewonnenen Klassiker vom letzten Wochenende ist das natürlich ein Spiel gewesen, wo wir uns sehr darauf gefreut haben wollen. Wie hast du das erlebt?
Ja, definitiv. Und auch was die Ereignisdichte angeht, sind wir definitiv auch mit einem tollen Spiel belohnt worden. Sicher nicht mit einem Resultat, wo man damit hätte rechnen können, denke ich mal. St. Gallen gewinnt das Spiel ja bekanntermaßen mit 4-1, was sehr deutlich ist. Zu deutlich auch, wie ich finde. Aber vielleicht gerade am Anfang ist es so gewesen, dass es sehr ausgeglichen war, vor allem in der ersten Halbzeit. Es war ein Tempospiel gewesen mit vielen Zuspielfällen, aber zum Zuschauen mega Spass gemacht hat. Ich denke, St. Gallen, mittlerweile weiss man langsam, dass gerade daheim, dass da die Spiele immer auf und ab gehen und dass es richtig zu und her geht. Für einmal, wenn es viel Goal gibt, St. Gallen das mal mit einem besseren End für sich. 4-1, wie ich schon ein bisschen angetönt habe, habe ich gefunden, ist ein bisschen zu hoch gewesen. In der ersten Halbzeit ist 1-1 gestanden. Und nachher, hat St. Gallen eigentlich die erste Chance, die wirklich eine grosse Chance war, für das 2-1 haben sie genutzt. Und dort hast du dann nachher wirklich gemerkt, habe ich das Gefühl gehabt, dass bei Zürich dann ein bisschen die Luft draussen war. Und nachher ist St. Gallen für einmal sehr effizient und schießt noch zwei weitere Goal. Zeigt damit einmal mehr das Potenzial, das sie vorne vor allem haben und holt sich die drei Bohnen. Also mega cooles Spiel gewesen und auch ein sehr cooler Sieg eigentlich für St. Gallen. Selbstvertrauen geben für die nächsten Spiele, oder?
Jetzt wissen wir natürlich, was dann am Wochenende gefolgt ist, aber vielleicht noch schnell eben zu diesem Spiel. Ich habe es auch mich jetzt ein bisschen überrascht am Schluss, wie der FC Zürich, der sich eigentlich die Saison so immer über ein recht starkes Kollektiv und eben auch so die Physis, die Ausdauer ausgezeichnet hat, wie sie dann doch so fast schon ein bisschen eingebrochen sind. Also klar, sie haben sicher einen sehr, anstrengenden, also mentalen wie auch physischen Klassiker eben am Wochenende hinter sich gehabt mit dem Spiel gegen FCB. Aber irgendwie jetzt mich gleich überrascht, klar. Die Qualität von St. Gallen haben wir mehrmals angesprochen und die Goals sind auch wirklich schön rausgespielt gewesen. Aber in dieser Deutlichkeit hätte man das wahrscheinlich als FC Zürich schon nicht dürfen erwarten, dass sie so dann gleich noch, nicht untergehen, aber gleich ein recht hohes Resultat einstecken.
Nein, das stimmt, das sehe ich genau gleich, aber ich muss schon sagen, am Ende vom Tag, und das werden wir dann auch nochmal besprechen, ist es jetzt ein kleiner Dämpfer gewesen, nachdem man einen sehr wichtigen Sieg in Basel geholt hat. Und ich meine, auch wenn du jetzt auf die Tabelle schaust, ist es ja so, dass Zürcher immer noch ganz weit oben stehen. Und wie viele Trainer auch sagen, ich verliere lieber mal 4-1 als dreimal hintereinander irgendwie 2-1. Und für mich ist das ein bisschen so ein Spiel gewesen, auch wenn eben 4 Goal an sich vielleicht nicht unbedingt solltest bekommen. Aber eben auch St. Gallen hat Qualität und hat das in diesem Spiel einmal wirklich für einmal können zeigen, dass, wenn sie wollen und einen guten Tag verwünschen, dass sie jede Mannschaft eigentlich können schlagen in der Super League.
Genau, und jetzt nehme ich die Einladung für die Überleitung an. Am Wochenende hat man es dann wieder gesehen. Geht eigentlich voller Euphorie wahrscheinlich dann nach dem Sieg im Spitzenkampf oder zumindest von zwei Mannschaften, die vorne dabei sind. dann ins Auswärtsspiel in Yverdon und zeigt dann wieder ein komplett anderes Gesicht aus meiner Sicht. Also man hat aus meiner Perspektive gesehen, dass der Maaßen dort vielleicht schon ein bisschen wollte schonen im Hinblick auf die anstehende Conference League. Wenn dem so gesehen wäre, also mit dem Akolo und dem Mambimbi im Sturm anstelle von Goebbels und dem Sissé, das ist nicht aufgegangen, sage ich. Und da frage ich mich einfach so ein bisschen, fehlt da, wir werden das Wort noch oft nutzen in der Erfolg, an was liegt es, dass die Konstanz St. Gallen nicht kann zeigen, zumindest in diesem Spiel und jetzt halt auch, wenn man auf die Tabelle schaut, wie es angesprochen, gewissermaßen ein bisschen den Anschluss zu verlieren scheint an die vier Teams vorne.
Hey, das ist eine mega, mega gute Frage. Also ich kann mir es auch nicht so ganz erklären. Ich mag gerade die Offensive von St. Gallen sehr, eben nebst dem sie auch einfach attraktiv zum Zuschauen ist. Hat es auch wirklich viel Variabilität drunter mit verschiedenen, ja, interessanten, wirbeligen Spielern, mit dem Goebbels als Stürmer vorne, der mir sehr gefällt. Mambimbi finde ich eigentlich auch cool und der hat, ja, nachdem er jetzt zuletzt nicht so zum Einsatz gekommen ist, ich weiss gar nicht, ich glaube, er ist noch angeschlagen gewesen, hat mal wieder das Vertrauen bekommen von Anfang an, weil er auch ein Goal geschossen hat gegen den FCZ, wo er reingekommen ist. Hat das irgendwie nicht können rechtfertigen oder respektive allgemein St. Gallen hat eher so ein bisschen lethargisch gewirkt, was auch wieder Yverdon geschuldet war, ist, was einmal mehr daheim schafft, irgendwie die gegnerische Mannschaft in ihres Heimspiel zumindest einzulullen. Und ja, also wirklich Gründe in dem Sinn, auch wenn sie schonen, ich sage jetzt, wir haben es mal nachgeschaut, ja, du hast den FCZ daheim 4-1 geschlagen, du hast IB schon 4-0 geschlagen. Also du hast in dieser Saison, die ja noch nicht lang ist, schon gezeigt, dass du die besten, stärksten Mannschaften, Kollektivmannschaften kannst ärgern oder sogar deutlich schlagen. Darum ja, ist für mich wie nicht ganz, reicht das nicht als Entschuldigung, dass man vermeintlich wird schonen oder egal wie man in das Spiel reingeht. Aber aus meiner Sicht als St. Gallen musst du dort hingehen und den Anspruch haben, Yverdon zu schlagen. Und ja, wie du es auch schon gesagt hast, wir können schnell einen Blick drauf werfen auf die bisherige Bilanz von St. Gallen. Also sind mit einer Niederlage gestartet, dann 3 Siege, 1 Unentschieden, Niederlage, Sieg, wieder Niederlage. Ja, das ist dann halt irgendwie schon auch bezeichnet, dass irgendwie dort Konstanz auch beim FC St. Gallen noch ein Thema ist und sie dort noch nicht dort sind, wo vielleicht andere Teams schon weiter sind.
Das habe ich sowieso bei St. Gallen auch in den letzten Jahren immer wieder so das Gefühl, dass sie für die grossen Spiele, also gerade speziell aufgrund von der kürzer Vergangenheit, die Heimspiele zum Beispiel gegen IB, aber allgemein die grossen Matches, für die Matches brauchen sie keine Prozent Motivation. Das sind alle heiß, das Stadion ist heiß und dort sind sie eigentlich oft, sehen sie sehr gut aus, aber dann eben Meister wirst halt einfach auch nur, wenn du die vermeintlich einfachen Spiele, vielleicht auch die Knorz-Spiel, wo ein Gegner wie Yverdon halt auch nicht mega viel fürs Spiel macht, wenn du die gewünscht. Und St. Gallen hat ja die Chance auch gehabt, um das Spiel zu gewinnen. Also es ist nicht nur die Konstanz, sondern auch die Effizienz. Also sie haben ja gefühlt, ja, einen Schuss eigentlich nach dem anderen gehabt. Der Goalie hat sicher einen guten Job gemacht von Yverdon. Und Yverdon selber hat eine oder zwei Chancen dann gebraucht und eine davon halt genutzt. Aber ja, wir haben andere Mannschaften in der Liga, wo wir noch dazu kommen, wo die Spiele dann halt 2-1 gewinnen. Und das sind für mich sind das die Match, wo wirklich Kandidaten, Teams ausmachen, wo wirklich um den Meistertitel oder zumindest in den Meisterkampf eingreifen. Und wenn du die nicht gewünscht, dann wirst du halt in dieser zweiten Reihe bleiben.
Hey, ich sehe es ähnlich. Also für St. Gallen definitiv eine mega, mega ärgerliche Niederlage, weil ja Yverdon halt eigentlich ein Punktegarant müsste sein für ein Team mit dem Anspruch von St. Gallen. Gleichzeitig muss man aber halt auch sagen, jetzt gerade mit Blick auf die hintere Tabellenhälfte für Yverdon, massive 3 Big Points, die sie hier einfahren und ja, so nach wie vor eine kleine Distanz zumindest können wahren auf die ganz hintersten Plätze. Und von dem her, ja, hey, ich hoffe, St. Gallen kann uns wieder ein cooles Spiel bescheren am Donnerstag dann in Europa und dort wieder das Gesicht zeigen, was sie so stark macht und dann vielleicht auch in Zukunft wieder ein bisschen konstanter werden. und dann auch vielleicht nochmal nach vorne ein bisschen eine grössere Rolle spielen. Aber ja, also dementsprechend greife ich auch hier den Ball gerade auf und gehe zu einer Mannschaft über, wo wir das eigentlich so wie ein bisschen gefordert haben, nämlich Servette, wo daheim im Derby Lausanne bei einem eher bescheidenen Spiel mit 1-0 schlägt. Es ist nach einem Unentschieden zuletzt und einer Niederlage im Göpp wieder mal ein Sieg gesehen für Servette, was sehr wichtig ist, vor allem wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft, wo sie jetzt ja, den Anschluss können wahren an die drei obersten Tabellenränge, sind vierte mit einem Punkt Abstand auf die ersten drei. Hey, ich glaube, zu diesem Spiel gibt es nicht allzu viel zu sagen. Lausanne hatte schon auch Optionen gehabt, aber jetzt auch nicht super viel und dementsprechend muss ich sagen, hey, Props an Servette, wo vor allem der Derek Utesa immer wie mehr ganz, ganz wichtig zu sein scheint, weil er trifft, er macht das Goal und hat jetzt in 8 Super League-Spielen schon 5 Goal geschossen, was eine verdammte Bilanz ist als Flügel und ja, mega nice.
Du hast gesagt, wir haben es bei Servette gefordert, dass wenn sie eben vorne mitmischen wollen, dass sie die Match gewinnen, gerade daheim, dass sie die Konstanz anbringen. Von Lausanne haben wir letzte Woche auch gesagt, als Ausblick, dass wenn sie die Konstanz, zum das Wort, wie ich das mal verwende, in der Viererkette, um aufs Personal zu sprechen kommen, reinbekommen, dass es dann eventuell besser wird, sage ich. Aber jetzt haben sie wieder mit der gleichen Viererkette gespielt. Und haben halt jetzt den Match auch verloren. Klar, auswärts Genf, schwieriger Match, aber dort zeichnet sich, ich weiß nicht, ob wir das angesprochen haben, halt auch die Auswärtsbilanz, die, glaube ich, auch der Raul Giger angesprochen hat in der Folge mit dir, wenn es mir recht ist. Sie haben jetzt einen Auswärtspunkt. Du mit der, also so wirst du sicher dort unten, sage ich, in der Region, wo sie sich jetzt auf dem 10. Platz befinden, viel weiter führen zu kommen, um in die Auswärtsmatch müssen halt auch punktet werden. Und ja, drum, dementsprechend, klar, 1-0 ist es nicht irgendwie etwas, wo man sich muss wieder alles umkrempeln. Also ich glaube, es ist sehr wertvoll, wenn man immer wieder die gleiche Viererkette hat, wie es Lausanne ist, weil die einfach eingespielt ist dann. Und dann können wir ja wieder den Time-Match, wo sie ja eher stark auftreten sind in der Saison auch und das mehrmals angesprochene Offensivspiel auch mehr aufs Feld bringen. Aber ja, eben, wir werden es sehen und in der Aufstellung wie auch in den Resultaten natürlich.
Es ist gerade lustig, ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Sehen wir nächste Woche wieder auswärts an und zwar in Luzern. Lecker. Ja, das wird sicher wieder ein Briefstein. Nur noch schnell ein Wort auch nochmal schnell zum Derek Utesa. Für dich jemand, der Nationalmannschaftskandidat ist, wenn er so weitermacht. Ich meine eben, 5 Goal, hast du gesagt, in 8 Spielen als Flügel mit dem Auf und Ab. Trotzdem, dass sie punktemäßig ja mehr oder weniger recht gut dastehen. Wie gesagt, eine Lebensversicherung für Servette aktuell.
Absolute Lebensversicherung, mega gute Statistiken. Ist sicher für mich ein Kandidat für den erweiterten Kreis von der Nazi. Ist er ja auch schon gesehen. Vor kurzem, hat halt einfach auch massivste Konkurrenz auf seiner Position vorne in der Nazi, also you name it, Vargas, Okafor, Amdouni, also Breel dort vorne in der Offensive, Renato Steffen hat dort auch offensiv teilweise gespielt, in der Nazi eher ein bisschen defensiver, aber einfach, dass er im Blickfeld von Murat Yakin ist, von dem gehe ich stark aus, also gerade auch aus der nationalen Liga, denn da muss man auf dem Blick auf dem Zettel haben als Murat Yakin. Ob er jetzt ein Leistungsträger wird in der Nazi, ich glaube, da muss er sich dennoch auch noch weiterentwickeln und auch vielleicht den nächsten Schritt nochmal wogen in der Karriere. Aber also, da werden wir sicher noch sehen im Nazi-Dress, davon bin ich überzeugt.
Ich fand es sehr interessant. Ich finde ihn schon ein spannender Spieler, weil er wirklich gutes Tempo hat. Er kann vor allem das Tempo gut einbinden in seine Dribblings und in der Ballannahme ist er sehr gut. Er hat jetzt letzte Woche schon gegen GC auch so einen Goal geschossen, wo er den Ball eigentlich im Tempo annimmt und mit dieser Bewegung schon am Gegenspieler vorbeikommt. Jetzt dann ist es ein Standard gewesen, wo er übrigens für Spieler, er ist nicht gross, sehr, sehr gutes Näschen hat. Der Ball wird ja verlängert und er, wenn man das nochmal genau anschaut, wenn du ihn anschaust, du siehst, dass er darauf spekuliert, dass der Ball dort hingeht. Mag den Move. Und ja, grundsätzlich, eben, du hast es gesagt, ich sehe es auch so, dass es aufgrund von der Konkurrenz dass es für ihn sicher nicht einfach war. Ich persönlich würde ja, fand es interessant, ihn vielleicht trotzdem einmal zu sehen. Und ja, fand es dementsprechend nicht unabwägig, wenn der Murat Yakin mal eine Chance würde geben.
Übrigens, das haben wir ja auch schon darüber geredet, ist dann halt auch immer wieder eine Frage vom System, wo die Nazi gleich anders spielt wie Servet. Aber ja, das schauen wir dann an, wenn es so weit ist, hätte ich gesagt. Genau, wir kommen zum nächsten 1-0. Nächste Überraschung nicht, weil Servet Lausanne nicht so eine Überraschung war, aber das nächste Spiel definitiv. Und ich habe weiteres Mal einfach gedacht, ich werde aus dieser Mannschaft, es handelt sich um, nicht so überraschenderweise, um die Berner Young Boys und allgemein teilweise über diese Saison nicht so ganz schlau. Also jetzt haben sie den Befreiungsschlag gehabt, den überzeugenden, klar. Wir haben letzte Woche schon gesagt, also da gegen Winterthur mit dem 4-1 ist auch eher hoch gewesen. Hat auch dort schon nicht alles gepasst. Aber jetzt verlieren sie daheim, eben die Berner Young Boys daheim gegen GC mit 1-0. Und eigentlich wie vorhin, Yverdon St. Gallen, big points für GC. Und eine weitere Enttäuschung, wo die Fans auch sehr lautstark und deutlich zum Ausdruck gebracht haben. Die Enttäuschung, die sie hatten nach der erneuten Heimniederlage bei den Young Boys. Also ich werde da irgendwie nicht ganz schlau aus dem Team. Turnaround nicht geschafft und zum x-ten Mal wieder eine Startphase verschlafen. Diesmal nicht zwingend wegen einem so offensichtlichen Abwehrfehler, aber wie geht es da in der Startphase teilweise vor das Goal gekommen ist, wie einfach. Also da ist einfach komplett der Wurm drin. Und ich bin diese Woche mal noch angesprochen worden. Wir haben ja letzte Woche das Programm von IB gezeigt und haben dort ja GC, weil es noch im September war, nicht drauf gehabt. Und dementsprechend, das GC-Spiel ist ja vermeintlich das leichteste Spiel gewesen. Richtig. Bis irgendwie im November oder so. November.
Also ich glaube, im Dezember haben sie dann glaub, noch St. Gallen oder so, wo auch nicht ganz super einfach ist, aber ja.
Also ja, klar, schlussendlich mit diesem Team musst du jedes Team schlagen können, aber die drei Punkte hätten sie jetzt vor dem Programm, es geht ja schon morgen weiter gegen Barca, hätten sie jetzt einfach müssen holen, aber ich habe jetzt recht allgemein geredet, ich weiß nicht über den Match selber, wie hast du das gesehen?
Ja, also das sind die bekannten Probleme mittlerweile, ich glaube man kann jetzt nicht einfach nur noch von einer Phase schwätzen, wo jetzt die Sachen noch nicht greifen bei ihm. Es sind, wie gesagt, die bekannten Sachen. Es ist hinter der Abwehr, die extrem verunsichert ist. Kamera, wo Leistungsträger ist. Oder sollte sie in dieser Mannschaft, die wie ein Schatten von seiner selbst ist. Benito, der zwar zurückkommt, aber angeschlagen muss raus nach einem, was nicht besser macht. Dann hast du vorne das Sturmthema. Auch, ich meine, das ist ja nicht repräsentativ für 100% für die sportliche Situation, aber jetzt sind Kommentarspalten schaust bei den Berner Young Boys, dann wird auch dort oft der Sturm als Problemzone genannt und ja, wenn du 1-0 gegen GC daheim verlierst, dann hat er sicher einen Punkt. Der Mesha Gelia, ich weiss nicht, ob er angeschlagen war, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht war, kommt gar nicht erst rein, ist die letzten 3-4 Jahre einer, wenn ich den Topspieler gesehen von der Liga, dort stimmt etwas nicht. Gambula funktioniert nicht so richtig oder immer nur phasenweise. Monteiro schießt letzte Woche 3 Goal, ist aber ein Schatten. Genauso wie der Sediten, der auch noch gar nicht in dieser Saison wirklich können stattfinden mit Ausnahme von dieser Vorlage gegen Gala. Also das sind einfach wirklich viele Baustellen, wo sie irgendwie nicht in den Griff zu kommen. Ja, bekommen und irgendwie, keine Ahnung, also ich glaube auch der Unmut, sowohl bei den Fans als auch im und um die Mannschaft, der wird grösser. Also ich denke, langsam aber sicher werden da Diskussionen losgehen. Ich weiss jetzt nicht, ob Trainer, weil am Ende des Tages, ja, reden wir auch von einer Kaderplanung und von einem bestehenden Kader, wo der Trainer noch bedingt einen Einfluss hätte können nehmen. Nichtsdestotrotz, der Trainer ist immer der Erste, der abgerangert wird. Dann ja, habe ich auch vielerorts gelesen, dass man nicht ganz glücklich ist mit der Rolle von Steve von Bergen. Das ich auch irgendwo durch kann nachvollziehen. Also ich glaube, das werden eben, wir haben es ja schon ausgehoben letzte Woche mit diesen Duellen, die sie jetzt dann haben in den nächsten 2 Minuten. Das werden entscheidende Wochen jetzt für diverse, sagen wir jetzt, Personalien, denke ich.
Definitiv. Und eben, du hast angesprochen, der Unmut, der oder auch teilweise so ein bisschen die Rotlosigkeit und das Unverständnis, was denn konkret wirklich die Ursache ist für so einen miserablen Saisonstart. Also da wird irgendwie gefühlt in alle Richtungen ein bisschen gezeigt. Und ja, es erinnert mich schon stark so ein bisschen an die Saison letztes Jahr vom FCB, wo man eigentlich wirklich auch immer wieder gesehen hat. Vielleicht diese Saison bin ich noch ein bisschen weniger, aber zum Beispiel gegen Gala, zum Beispiel gegen Vinti, auch in gewissen Matchen, die sie verloren haben, dass sie ja die Qualität zweifellos hatten, aber einfach nicht aufs Feld bringen. Und ja, wenn man nie eine Richtung kann, das, sag ich, verorten, dann wird es bald dazu führen, dass man von außen irgendwie einen Wechsel muss machen. Und was ist da unter der Saison? Das ist der Trainer. Und also ich glaube, Patrick Rahmen schläft nicht gut im Moment. Also das definitiv nicht. Und eben, das Pfiffkonzert, das ist ja, sinnbildlich gesehen.
Was für mich so ein bisschen das ist, wo ich mir denke, okay, dort wird sich der Verein Gedanken machen, respektive muss sich der Patrick Rahmen auch Gedanken machen und wird das sicher auch machen, ist, die Mannschaft ist einfach so schnell verunsichert. Also zum einen verschläft sie fast jeden Match am Anfang, außer irgendwie in den europäischen Spielen. Und zum anderen, ich meine, jetzt nach dem 1-0, das war in der dritten Minute gesehen, da brauchen die eine ganze Halbzeit, um sich wieder schütteln und dann halbwegs wieder ja, auf die Beine kommen. Und das ist ein Bild, das wir jetzt schon öfteren gesehen haben in dieser Saison. Und das ist halt schon etwas, wo ich denke, okay, dort hat der Trainer schon auch noch einen Einfluss. Auch wenn, da muss mir noch andere Sachen dabei sein. Irgendwie Unruhe der Mannschaft, ich weiß es nicht. Aber ja, irgendwie kriegt es der Patrick Rahmen aktuell auch nicht an, irgendwie seinen Spielern die nötige Sicherheit zu geben. Wo sie brauchen, zum ja, sich auch mal nach einem, irgendwie, nach einem, wie sagt man, einem Rückschlag wieder schneller sammeln und die Qualität aufs Feld zu bringen. Ich habe noch ein Beispiel dazu, wo mir jetzt gerade gestern ab dem Spiel von Basel gegen Luzern aufgefallen ist. Der Vuja ist auch so ein Beispiel. Der ist eigentlich aussen vor, hat jetzt aber gestern gespielt wegen diversen Verletzungen und so. Aber dem sehe ich zum Beispiel auch an, okay, der Trainer ist dort nicht näher dran. Der kriegt kein Bein von den anderen. Und das ist auch etwas, das ist dem Trainer seine Aufgabe, finde ich, dass er seine Spieler dort anbekommt, dass sie im Rahmen von ihren Möglichkeiten die beste Leistung können zeigen. Und da, zum mit dem Bogen schlagen auf IB, dort muss ich schon sagen, okay, langsam aber sicher, ja, Tick-Tour wahrscheinlich auch beim Patrick Rahmen, vor allem wenn die Resultate ausbleiben.
Wobei der Patrick Rahmen, das ist jetzt nicht, dass ich dem widerspreche.
Ja, ich weiß, was du willst sagen. Ja.
Eigentlich bei seinen Vereinen, die er gesehen ist, oder seinen Mannschaften, die er gesehen ist, also Six in der Nazi, also in der U-Nazi, Six bei Vinti, Six auch damals beim FCB, eigentlich ja vor allem bekannt war dafür, dass er sehr noch bei den Spielern ist.
Er gilt ja als einer, der das ja eigentlich kann. Umso mehr erstaunt es mich, dass es so krass nicht funktioniert. Sorry, GC, wo das toll gemacht hat und ja, wo mich auch irgendwo durch freut, dass der Verein sich jetzt gerade ein bisschen stabilisieren tut, zumindest den Marschi noch. Aber aus IB-Sicht, du darfst den Match nicht verlieren. Du darfst auch nicht unentschieden spielen. Du musst gewinnen, ohne Diskussion. Du hast mittlerweile gar nichts. Lass mich schnell nachschauen. Du hast Du hast 8 Punkte. Nein, 6. Hast du nicht 6 Punkte. 6. Das sind 11 Rückstand auf Platz 1 bis 3. 10 auf den 4. Du musst gegen GC gewinnen. Es geht nicht. Also dementsprechend ja, ich gebe dir recht. Ich weiss auch, dass der Patrick Rahmen zu Recht auch den Ruf hat, dass er seinen Spielern nahe steht oder sie auch gut kann, packen. Aber wenn gegen GC halt verlierst, ist es halt trotzdem immer noch Leistungssport und ja, am Ende des Tages wird dort ja abgerechnet.
Also ich glaube, zum Abschluss, ich glaube, dass IB in dieser Spirale drin ist, jetzt in dieser Negativspirale, das ist unbestritten und ich sage einfach, ja, das Umfeld ist halt einfach auch anders beim Serienmeister, wo jedes Wochenende ein ausverkauftes Stadion hat, von den Ansprüchen, von den Erwartungen, vom Budget, von dem Transfergeld, was sie einnehmen, etc. etc. Und ich glaube, in dieser Spirale wird, wenn sich nicht bald etwas ändert, am Schluss ja, wird der Pater Graham daran glauben müssen, weil irgendwann wird man, sage ich, die, ja, die schweren Entscheidungen, was ich, also zumindest abgesehen von der einen Saison, wo der David Wagner recht früh hat müssen gehen, ist man ja bei IB eigentlich schon so von der Philosophie her, dass man ja irgendwie so probiert, den Turnaround zu schaffen mit dem, wo man sich Anfang Saison dazu entschieden hat, daran zu glauben und so. Aber wenn es so weitergeht, ich meine eben, die Fans, die werden die Stimmung rund ums Ding, da wird es am Schluss kein Weg drum rausgehen. Aber, was wir jetzt noch ein bisschen zu wenig gesagt haben, natürlich, auch GC ist in einer Spirale im Moment, eher positivere, haben sich jetzt doch auch ein bisschen können absetzen von ganz unten, haben jetzt 8 Punkte, Schiele eigentlich schon auf der Top 6 und das muss man natürlich auch wertschätzen, aber trotzdem darfst du den Match nicht verlieren. Aber das muss man natürlich auch erwähnen, im Sinne von positiv für GC, Lebensversicherung Giotto Morandi, der wieder das Goal macht, Neuzugänge, wo mir sehr gefallen, auch zum Beispiel der Lee im Sturm, der das Goal sehr cool. Schön einleitet. Ja. Aber ich sage jetzt, die Schlagziele von diesem Spiel ist halt einfach weniger die gute Leistung von GC, sondern halt Medien wiederum sehr enttäuschte Leistung von IB.
Ja, also dazu passt, du hast noch gesagt, eben, dass man eigentlich vermeintlich nachhaltig probiert zu planen und zu schaffen, dass sie mit dem David von Balmos jetzt gerade frisch bis 2027 verlängert haben. Auch da, das hätte ja wahrscheinlich müssen kommen, weil es auf der Pendenz und auch mit dem Vertrag, den er noch hatte, ja, den Schuh gedruckt hat. Ob das jetzt glücklich ist, und jetzt, es geht gar nicht um das Hottag, das du mal gemacht hast, wegen ihm, aber du hast halt wirklich einen guten Goalie noch, ja, in der zweiten Reihe, der wartet, der gute Leistungen gezeigt hat, der sich nicht Schulden kommen lässt. Und früher oder später wird dort jeder Stein umgedrückt werden und darum, ja, weiss ich halt nicht so recht. Also,
ich würde nach dieser Nachricht, und es geht mir wirklich jetzt auch nicht um den Hottag, gar nicht, den ist ja eh schon verloren, aber ich würde in dem Moment, wo ich die Nachricht gelesen habe, als Team in der Super League, wo ein Goalie hat, der entweder vielleicht bald ins Ausland wechselt oder ein bisschen in Dior ist, da gibt es ja ein paar Beispiele, also beim FCB, beim FCZ oder die aufstrebenden Goalie wie ein Saipi bei Lugano, als Kaderplaner von diesen Teams sofort anfangen, Kontakt aufnehmen.
Ja, mal schauen. Also ich weiss nicht, ob sie da einen direkten Konkurrent würde abgeben würden, aber ja, gleichzeitig ist ja bei Marvin Keller so, dass der will spielen und zeigt hat, dass er parat wäre. Aber gut, hey, vielleicht noch zu guter Letzt. Ich habe das Gefühl, ich muss ehrlich sagen, jetzt gerade auf Sportchef-Ebene, da kommen wir jetzt nicht so gut aus, aber jetzt aufgrund von dem, dass halt auch eben vieles bei IB auch noch auf die Kaderzusammenstellung zurückgeführt wird, kann ich mir schon auch vorstellen, dass der Steve von Bergen ein paar, sagen wir jetzt, unangenehme Gespräche hat müssen führen, wobei ja am Ende des Tages ist jetzt das ganze Gremium, das dort ganz offensichtlich einen Plan hat, der jetzt nicht ganz aufzugehen scheint, aber irgendwo durch würde es mich vielleicht auch nicht überraschen, wenn vielleicht der Stuhl mal irgendwann wackelt.
Das sehe ich auch, aber du musst halt, wenn du den Sportchef austauschst, hast in der Saison selber hast keinen direkten Effekt, oder?
Voll, also. Aber darum sage ich ja, es ist komplexer, eben, das entzieht sich ein bisschen meiner Erkenntnis, aber es ist ganz offensichtlich, dass ja, dort nicht so geschafft worden ist, wie man sich das eigentlich gewünscht hätte. Vielleicht gerade noch eine schöne Überleitung dazu, weil, wie wir ja wissen, hat der FCZ auch einen illustren Sportchef, seit eineinhalb Jahren mittlerweile, glaube ich, oder sogar schon zwei mit dem Milos. Und die machen ihre Hausaufgaben. Sie gewinnen 1-0 gegen Sion, auch wenn es nicht ein überragender und ja, maximal souveräner Sieg ist. Aber einmal mehr können die ihre Punkte holen und ja, stehen dementsprechend in der Tabelle auch zuoberst vorne, zusammen mit Lugano und Luzern. Und ja, also das Spiel ist jetzt nicht ein Leckerbissen gesehen, aber einmal mehr, ich meine auch Zürich, der Perea hat rot gesehen gegen St. Gallen, haben sie müssen ersetzen und sie schaffen es trotzdem. Und ja, das ist irgendwie gerade so ein bisschen der Unterschied, auch im Hinblick auf die Konstanz und auch der FCZ hat viel Transfer tätigt von Spielern, die jetzt aktiv regelmäßig zum Einsatz kommen, aber dort geht der Plan besser auf.
Weil das Spiel selber ja dort nicht für mega Highlights gesorgt hat, ist eigentlich für mich dort so das Überraschende gewesen, dass nach eben dieser Schlussphase in St. Gallen hatte ich jetzt vom Ricardo Moniz, der ja die Saison schon ein paar Mal aufgefallen ist, mit, sag ich, recht drastischen Massnahmen, haben wir ja auch schon ein paar Mal darüber geredet, noch mehr Wechsel erwartet. Aber schlussendlich hat er genau, glaube ich, zwei gemacht, hat Matthew rausgenommen und Perea logischerweise und Afrié als Ersatz gebracht für Perea. Der ist scheinbar aus seiner Sicht nicht aufgegangen, der hat er in der Halbzeit wieder rausgenommen. Aber sonst eigentlich habe ich das noch bemerkenswert gefunden. Eventuell ist jetzt auch vielleicht zu früh, das schon als Fazit zu ziehen, hat er auch schon ein bisschen erkannt, dass er die Mannschaft jetzt doch auch anders kann erreichen kann, wie mit so, sage ich doch eher, speziellere Wechsel und so. Und
hat er einen Mittelweg gemeint?
Vielleicht, ja, ja, vielleicht, aber ja, schlussendlich, du hast es gesagt, ich glaube, Sion hat, Zürich hat seine Hausaufgaben gemacht, mit zwei Lattenschüssen am Schluss sicher für mich glücklicher Sieg. Aber ja, das führt mich wieder zu der Aussage, das sind eben die Matches, die Meisterteams oder Meisterkandidatenteams für mich ausmachen. Wenn du die halt dann einfach gewünscht. Ich glaube, der Yannick Bracher hat es nach dem Spiel gesagt. Es war ein sehr glücklicher Sieg gewesen. Ich weiß nicht, ob das genau seine Worte so gewesen sind, aber wäre auch mal mein Fazit zu diesem Spiel.
Ja, es ist so. Und gleichzeitig schade aus Sicht von Sion. Sie haben durchaus interessante Ansätze gezeigt. Mir hat hinten auch der Schmid einmal mehr extrem gefallen. Physisch sau präsent. Und ja, wirklich ein wertvoller Wert, den da Sion hinten drin hat. Der Miranchuk ist auch, der ja neu dazugekommen ist, hat auch schon zwei, drei ganz interessante Ansätze gehabt, aber im Sturm scheint es bei Sion ein bisschen zu hapern, gerade aktuell. Sie haben es im Studio auch schon ein bisschen angeschnitten gehabt. Dejan Sargic funktioniert irgendwie, oder Sarg gerade aktuell nicht für so viel da gefahren. Im letzten Drittel fehlt es ein bisschen an Qualität, aber jetzt gerade nochmal im Hinblick auf den Transfer, den sie da gemacht haben mit Miranchuk, sehr cooler Spieler, der durchaus ein Potenzial für eine Liga-Attraktion hat.
Kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, bei ihm wird es ein bisschen darum gehen, eben, wie er sich dann dieser Aufgabe, der vielleicht, ja, nicht der verlockerndste Aufgabe von Kampf um, sage ich jetzt mal, Platz 6, 7, 8 oder so annimmt. Weil, ja, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen, das ist jetzt gemein, aber unter seinem Niveau. Aber ja, wenn er Lust hat, dann hat er sicher das Potenzial, genau wie du es gesagt hast, zu einer Liga-Attraktion werden. Genau. Ja, also ich glaube, wir können auch schon zum nächsten Spiel gehen. Das ist der FC Luzern, der daheim gegen den FC Basel mit 1-0 gewinnt. Meiner Sicht auch ein Spiel gewesen, wo ich sehr gespannt drauf gewesen bin. Weil zum einen hast du das Heimteam, wo auf einer Welle reitet. Oberstes Limit, hat Mario Frick nach dem Spiel gesagt. Daheim, tolle Sieg gegen St. Gallen, auch die gleiche Formation verwendet hat. Und auf der anderen Seite hast du einen FCB, wo wir letztes Mal schon gesagt haben, wo eben langsam aber sicher von der Welle, von der Euphorie, die da kurzzeitig aufgekommen ist, runterkommt. Und schlussendlich ist das Spiel ja ein bisschen in die Richtung gegangen. Also klar, der FCB hat sicher kein schlechtes Spiel gemacht, in dem Sinn, dass man eigentlich auch gut reagiert hat auf die Luzerner Aufstellung, auf die Luzerner Spielart und Weise. Aber man hat, glaube ich, wieder wie gegen den FCZ daheim keinen richtig gefährlichen Schuss aufs Goal bekommen. Und man ist immerhin in die Situationen gekommen, aber dann sind sie halt 10 Meter übers Goal. Und ja, ich weiß nicht, bevor ich vielleicht noch ein paar Gedanken zu gewissen Personalien, die ich besonders erwähnenswert finde, sage, wie hast du es gesehen?
Ja, also ich bin ein bisschen überrascht gewesen. Du hast jetzt auch gerade nochmal in einem recht ähnlichen Wortdeut gesagt, wie sie gestern im Studio, also der Zubi und der Rolf Ringer. Der FCB hat Ansätze gehabt und hat im Rahmen von seinen Möglichkeiten defensiv einigermaßen ja, das Spiel mit können gestalten. Ich persönlich finde, und das habe ich letzte Woche schon gesagt, spielerisch ist es mir zu dünn, ehrlich gesagt. Es wirkt für mich so, du kommst dann sicher auch noch auf die verschiedenen Personalien zurück, aber gerade im letzten Drittel fehlt es mir an Kreativität irgendwie. Der Aufbau, da sieht man eine gewisse Handschrift, aber gerade im letzten Pass, auch im Umschalten, finde ich, ist es alles ein bisschen behäbig irgendwie beim FCB. Dort fehlt es mir irgendwie an Ideen und an ja, die Gefahr, die man ausstrahlt. Das wird jetzt auch wieder heiß diskutiert, oder bezüglich Barry, wo halt tief angelaufen ist, dass du jetzt, ja, dass dir das Element jetzt gerade fehlt, das haben sie auch besprochen, das sehe ich auch ein bisschen ähnlich, Shaqiri möchte den Ball, Ayeti möchte den Ball, Kevin Carlos, wenn er reinkommt, genau gleiches Profil. Das ist für mich schon auch ein bisschen eine Sache, wo ich schon ein bisschen kritisch sehe. Und ja, wo ich auch gestern wieder gedacht habe, ja, am Ende vom Tag kannst du dann auch 0-0 raus, aber es ist nicht gestohlen, der Sieg von Luzern. Und Luzern ist halt auch, hast du es gesehen, die sind gut drauf im Sinn von, die haben Selbstvertrauen. Das Beispiel, der Ziganix hat etwa 20 Mal aufs Goal geschossen, von jeder Position. Aber das spricht auch für Selbstvertrauen. Und am Schluss, ja, hat die Mannschaft auch ein bisschen mehr Power gehabt als der FCB. Und das ist für mich so ein bisschen das Fazit, dass der FCB irgendwie nicht so viel Torgefahr gerade aktuell ausstrahlt und dass ich das auch ein bisschen, dass ich mir dort mehr erwarte von dieser Mannschaft.
Ich spüre auch dort einfach so die gewisse Verunsicherung im FCB. Das mag auch zusammenhängen mit den Sachen, die du schon gesagt hast, mit der klaren Struktur, der klaren Spielidee, die im Moment ein bisschen zu fehlen scheint. Die Unsicherheit in dem Sinn, dass man jetzt wieder auf die Dreierkette zurückgegangen ist, nachdem das 80-minütige Experiment gegen Zürich scheinbar aus Sicht Celestini nicht ganz aufgegangen ist. In dieser Dreierkette, du hast ihn angesprochen vorne, ist ein Vujo gesehen, wo man die Verunsicherung komplett angesehen hat, aus meiner Sicht, in jeder Aktion. Aber gleich ist die Verteidigung sicher das, was noch am besten funktioniert. Klar, der Marvin Hitz ist sehr stark gesehen. Also da war die Abschlüsse der Luzerner sind viel gefährlicher gewesen. Aber ja, du bist jetzt wieder auf das System zurück, aber hast gewisse Personalien halt wieder müssen ändern. Aber was bei mir auch anfängt, hapert, oder nicht bei mir, sondern bei den Spielern, ist offensiv. Und ich habe das Gefühl, Albi Ayeti nach einer starken Phase am Anfang, ich habe das ein bisschen fast als seine letzte Chance von Anfang an für den Moment gesehen, wo er aus meiner Sicht nicht genutzt hat. Ich nehme an, dort wird jetzt dann bald mal der Kevin Carlos anfangen. Jaron Shaqiri ist sehr früh ausgewechselt worden. Ich habe dort auch gesehen, anhand von seiner Reaktion bei der Auswechslung, das ist doch ein bisschen sehr missmutig gesehen. Und so von der, ist jetzt sehr reininterpretiert in die Mimik und in die Gestik, aber auch so ein bisschen so, okay, krasser Entscheid. Ich meine, du wärst fast so ein bisschen arrogant übergekommen. Also, weiss eben, ininterpretiert. Aber das kann der FCB auch gar nicht brauchen, dass so ein Leader jetzt irgendwie, Allüre zeigt. Und ja, du hast es angesprochen, eben vorne, es vibet irgendwie im Moment nicht so. Und auch die Chancen, die sie sich erarbeiten, durch eine Traoré, durch einen Shaqiri, der ja schon immer wieder mal seine Genialität durchblitzen lässt, dann machen sie halt einfach auch die Goal nicht. Und schlussendlich, was ist wichtig im Fußball? Nichts. Und sie haben jetzt irgendwie, glaube auch irgendwo gelesen, irgendwie hunderte von Minuten kein Goal aus dem Spiel gemacht. Und ja, ich glaube, das fängt im Zentrum an irgendwie und geht mit der Spielidee in der Offensive weiter. Und die ist im Moment eher schwer erkennbar. Und letztes Statement dazu gehören halt auch, wie es Luzern gezeigt hat, Standards. Finde ich im Moment auch absolut miserabel beim FCB. Und Luzern macht in so einem Spiel, was halt auch oftmals Standard entscheidet, mit 15 Eckball geht dann halt mal einer rein. Und ja.
Also vielleicht noch schnell zu der Thematik beim Shaqiri. Also ja, man hat gesehen, dass er nicht zufrieden ist mit der Auswechslung. Ich kann den Unmut jetzt verstehen irgendwo durch, weil ich finde, grundsätzlich bietet er das gerade, was er kann. So, er ist neu in der Mannschaft, er probiert das, was er am besten kann, nämlich seine kreativen Elemente ins Spiel reinzubringen. Du hast aber auch immer wieder mal gesehen, dass wenn er den Ball hat, er wäre gerne angelaufen, aber dann kommen halt alle flach. Keiner geht in die Tiefe. er kann keinen Ball in die Schnittstelle spielen und den Ball einfach ja, quasi zu dem Spieler, wo ihn anläuft, spielen. Das bringt ihm nichts, weil wenn er, dann kriegt er den prallt und wenn hast du keine Tiefe. Und dementsprechend habe ich da das Gefühl gehabt, ich kenne das so ein bisschen aus Spielersicht, wenn es am Anfang vielleicht nicht so läuft oder dir da die guten Aktionen fehlen, dann ja, suchst du nach denen. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, ich habe gesucht. Aber er hat sie nicht gefunden. Und dann in der zweiten Halbzeit habe ich ein bisschen den Eindruck gehabt, okay, jetzt ist er ein bisschen besser drin. Und er schiesst in dem Moment nicht mehr raus. Und das kann ich gut verstehen als Spieler, dass dich das anschießt, dass du probierst und machst. Und dass er die dann quasi rausnimmt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, hast du mir gesehen. Und ich habe jetzt auch gefunden, okay, du bringst dann den Sotichek rein, wo du dir mehr Tempo erhoffst, was überhaupt nicht aufgegangen ist. Eben halt, weil sie grundsätzlich Tiefe nicht gehabt haben und auch über das Spiel raus, die Schnelligkeit hätte ich überhaupt kein einziges Mal hätte das können ausspielen. Und ja, da kann ich es irgendwo durch schon verstehen, dass ein Spieler, ein verdienter Spieler wie der Shaqiri, ja, dort unzufrieden ist, weil ich denke mir dort halt auch als Spieler, hey, keine Ahnung, gib mir die Minute, ich brauche sie, so. Und gleichzeitig bei Majetti, ja, ist etwas, was ich noch vollziehen kann, wo ich auch mir kann vorstellen kann, dass der Kevin Gallos jetzt einmal seine Chance wird bekommen. Ich muss aber auch dort sagen, Tiefe, die fehlt mir ein bisschen, aber er ist im Pressing, würde ich behaupten, ist der Tag, der am meisten gelaufen ist. Also du kannst ihnen nicht vorwerfen, finde ich, dass sie sich nicht bemühen. Es ist für mich eher auch ein bisschen auf der Spielveranlagung, das stimmt irgendwie noch nicht so ganz und langsam aber sicher, ja, muss dort schon auch mal einen neuen Input kommen, auch wenn noch die Saison frisch ist mit so vielen neuen, jungen Spielern. Aber ja, also dort würde ich jetzt den Trainer schon in Verantwortung mit ihnen nehmen.
Ich glaube auch, dass mit dem Shaqiri, das, wo du, um das jetzt noch einen Gedanken weiterführen, was du gesagt hast, ich habe auch nicht das Gefühl, also ich habe manchmal das Gefühl, ich formuliere es so, dass seine Ideen einfach auch noch nicht ankommen bei den Mitspielern. Und das kann ja dann auch ein Grund sein, wieso man jemanden auswechselt. Also ich würde auch per se nicht sagen, dass er irgendwie nicht mehr mögen, aber er ist halt schon immer noch so auf eine gewisse Art, wie es viele vorne sind, nicht nur er, ein bisschen ein Fremdkörper im Sinn von, dass alle an sich per se die ihre Stärken unbestritten haben und dass sie die auch teilweise können zeigen, aber sie tun die Stärke von den anderen, von denen nebendran irgendwie können sie nicht einsetzen. Also ich meine, Benny Traoré hat auch gestern wieder gezeigt, dass er eine unglaubliche Wendigkeit, Geschwindigkeit und Kreativität hat, aber er wird zu wenig eingesetzt irgendwie. Er ist meistens in Aktionen, wenn er einfach allein durchgeht. Und eben, und gerade auf das Beispiel Shaqiri habe ich einfach das Gefühl, dass die Genialität unbestritten da ist. Albi Ayeti seine Qualität unbestritten hat, aber so als Kollektiv vorne, also wirklich die Stärke vom Nebenmann aufzeigen und die stärker machen, die einsetzen, das ist im Moment das Problem und absolut bei dir, das ist auch Aufgabe vom Trainer.
Und gleichzeitig hast du zum vielleicht auch noch auf Luzern kommen, wo ja absolut in einer super Phase ist in der Meisterschaft, eine Mannschaft, die, finde ich, gestern haben wir sehr gut gesehen, jetzt nicht über die Mittel verfügt, die jetzt vielleicht Lugano nochmal hat mit der individuellen Klasse, wo jetzt Zürich vielleicht auch nochmal ein bisschen extremer hat, Servet auch, aber ja, dort greift das System, das Mario Frick spielen lässt, mit Tempo-Fußball, mit sehr physischem Fußball. Sie sind auch, haben ja gestern unglaublich fit gedunkt und auch eben, wie du es gesagt hast, mit dem Eckball, dass irgendwann einer reingeht bei einer Mannschaft, die will, wo es auch gut läuft, ja, das überrascht dann nicht. Aber ja, gleichzeitig muss man dort halt schon auch sagen, Luzern hat das Duell, das Kräftemessen, sagen wir es mal so, jetzt hat das verdient gewonnen, weil sie gerade aktuell in einer besseren Verfassung sind als der FCB und gleichzeitig ja auch ihre Form können konservieren, zumindest jetzt in der Momentaufnahme für die letzten paar Wochen und steht verdient dort oben, das muss man schon auch sagen.
Genau das sehe ich eben bei Luzern, wo ich vorhin gesagt habe, dass die wirklich vorne und auch mit dem ganzen System eben irgendwie sich einsetzen. Also ich meine, Villiger und der Klitsche vorne, das funktioniert. Und auf den Seiten kommen eben der angesprochene Siganix und Dorn, die werden gut eingesetzt. Erudani wechselt von Seite zu Seite, bringt gute Bälle. Es ist einfach ein Kollektiv, wo erkennbar ist. Und klar, auch sie haben jetzt nicht der Übermatch gespielt, aber irgendwie, es ist über das Kollektiv gegangen, der Sieg, und wenn es dann halt ein Standard-Goal ist, weil der Hit sonst alles gehabt hat, dann ja, muss man sagen, geht der Sieg in Ordnung.
Machen wir langsam den Deckel zu beim Spiel Luzern gegen FCB und kommen zum nächsten Spiel Lugano gegen Vinti. Das ist das letzte Spiel von dieser Runde und dort, ja, muss man sagen, armes Vinti, ey. Spielt einen guten Match eigentlich, auswärts sehr schwierige Aufgabe in Lugano und geht auch mit 1-0 in Führung, aber am Ende vom Tag, wie du es immer wieder so schön ansprichst, wurstelt sich Lugano einmal mehr dort auch wieder raus und gewinnt am Schluss noch 2-1 und ja, ich glaube vor allem eine Personalie muss man dort ja ganz klar ansprechen, und zwar der Doppeltorschütz Renato Steffen, wo nicht von Anfang an spielt, reinkommt und das Spiel kann drehen und seinem Team ja, zum 2-1-Sieg verhilft.
Der Renato Steffen, nur schon eine Klammerbemerkung, habe ich vor der Runde im Fantasy verkauft. Super, 2 Goal. Übrigens auch der Cole Palmer habe ich verkauft, macht 4 Goal.
Wunderbar.
Super Entscheidungen. Nein, aber ich glaube, das ist wirklich, der Match ist für mich so ein bisschen sinnbildlich zu dem, was wir letzte Woche gesagt haben, über beide Mannschaften. Also Vinti, wo mit der Personalie Fabi Frey und Labinat Bayrami, wo die beiden tun Vinti gut, das hat man gesehen. Das ist ein ganz anderes Vinti gesehen am Anfang wie in dem Match zuvor. Aber sie haben noch keinen Punkt auswärts geholt. Muss man auch mal konstatieren. Und die Qualität von Lugano ist, dass sie halt einfach 5-mal wechseln und Spieler von einer Grössenordnung, von einer Qualität, von einem Zanotti und von einem Renato Steffen einfach können reinbringen und das Spiel zum x-ten Mal halt wieder 2-1 gewinnen am Schluss. Und auch die Qualität, die schon auf dem Feld war, ist natürlich grandios. Ich meine, Uran Bislimi, sein Ball zum 2-1.
Fantastischer Ball.
Genial. Ballannahme und Verarbeitung, das Goal. Also das ist ein Zuckergoal, wirklich. Also, ja, darum eben sinnbildlich, dass Lugano die Breite unglaublich gut kann ummünzen in die Liga. Ob es jetzt Knorz oder Wurstel Sieg sind, das wird ihnen egal sein. Ob es 100. 2-1 ist, das wird ihnen egal sein. Und Vinti muss halt wieder mal probieren, irgendwie das Positive aus einer Niederlage zu sehen. Aber auf Tour kannst du das halt auch nicht immer machen, auf dem letzten Platz.
Ja, es ist ein bisschen verzwickt, gerade aktuell bei Vinti. Ich hoffe, dass sie können die positiven Aspekte aus diesem Match mitnehmen können, weil es hat sie gehabt. Eben auch Labino Bayrami macht schon sein zweites Goal und das war ja vorher nicht wirklich im Profibetrieb gewesen. Von dem her ja, gibt es da sicher Sachen, die man mitnehmen kann. Lugano gleichzeitig, ja, es ist einfach eine Machermannschaft, gerade aktuell. Oder also, es ist mittlerweile schon seit längerem. Das hat, glaube ich, gerade letzte von Blair und Jamaili in einem anderen Podcast gehört. Die sind ready. Er sagt, die sind ready für Meisterschaft. Und das sehe ich ziemlich ähnlich. Auf jeden Fall, anyway, spielen sie am Donnerstag in der Conference League gegen Helsinki. Und ja, ich glaube allgemein, eben, ich glaub, wir haben es jetzt ein paar Mal erwähnt gehabt, ich glaube, so, das ist wirklich das absolute Takeaway, was sich mittlerweile ganz, ganz klar herauskristallisiert ist, dass Match gegen vermeintlich schwächere Teams müssen gewonnen werden oder du mit Punkten musst rausgehen, wenn du oben an der Spitze willst bleiben. Konstanz ist gerade aktuell das ganz grosse Thema. Ich finde, wir haben ganz viele Mannschaften, die vom, sagen wir jetzt, spielerischen Niveau auf einem sehr ähnlichen Niveau sind. Egal ob es jetzt Zürich ist oder Luzern, Lugano, ich würde jetzt da auch noch St. Gallen reinzählen oder der FCB, die können sich alle gegenseitig schlagen. Aber man sieht gerade aktuell mega schön, dass die Mannschaften, die in diesem Match, wo man vielleicht auch mal einen dreckigen Sieg muss heimfahren oder auch mal über einen Kampf gehen, die Mannschaften, die das besser anbekommen, die ist schon oben. Und das sind ja zu Recht die vier Mannschaften, drei mit 17 Punkten und Servette mit 16 Punkten. Dementsprechend ja, bin ich gespannt, ob sie die Form konservieren können und ob sich dann mal vielleicht irgendjemand absetzen kann.
Ja, und die vier Teams sind sich im Moment ein bisschen am Absetzen schon. Ich glaube, letztes Mal ist der Folgetitel gesehen, nur nicht den Anschluss verlieren. Und jetzt Teams auf Platz 5, 6, 7, St. Gallen, Sion, FCB, alle verloren. Dort macht sich jetzt eine gewisse Lücke auf und wird sich sicher zeigen. Genau, aber ich würde sagen, wir wechseln auch zeitbedingt auch in die AXA Women's Super League. Dort hat es auch sehr spannende Matches gegeben. Auch dort, können wir nachher sicher zurück, tut sich langsam aber sicher eine Lücke auf. Und wer oben an der Lücke ist, sehr erfreulich für sie, das ist der FC Aarau. Haben jetzt schon mehr Punkte übrigens, wie in der ganzen letzten Regular Season.
Acht, krass, ja.
Genau. Also die sind auch von uns in dem Podcast nicht zu Unrecht schon mehrmals gelobt worden. Haben jetzt 3-1 gegen Thun gewonnen. Aus meiner Sicht klar ein absolut verdienter Sieg, der sogar noch hätte können höher sein.
Ja, ja, ganz klar. Sie lernen für einmal, Aarau ist jetzt auch nicht eine Mannschaft, die regelmäßig ganz, ganz viele Chancen hat. Jetzt am Wochenende ist das ausnahmsweise mal ein bisschen anders gewesen. Sie haben sehr viele Chancen gehabt und ja, am Schluss steht der 3-1-Sieg zu buchen, der, wie du schon angesprochen hast, durchaus hat können höher ausfahren konnte. Und dementsprechend, ja, Aarau weitere 3 Punkte gibt. Wer keine Punkte können holen konnte, ist Rapid oder der FCB gewesen. Das Spiel ist verschoben worden aufgrund von den Wetterbedingungen. Weil das Spiel aber stattgefunden hat, zum Glück, weil das ist das absolute Topspiel gewesen von dieser Runde, ist gewesen Servet, wo der daheim der FCZ empfangen hat. Und das ist ein richtig geiles Spiel gewesen. Wirklich richtig, richtig cool. Ein Affischen, wie man es jetzt in den letzten paar Jahren schon ein bisschen kennt hat, mit dem FCZ, wo als Kollektiv nominell die stärkste Mannschaft ist, wo auf Servet getroffen ist, auswärts mit den individuell stärksten Spielerinnen. Und ja, das Spiel ist auch dementsprechend gerade losgegangen und der Servet FC ist früh in Führung gegangen. Und ich habe das gesehen und dort schon gedacht, okay, hat mich jetzt überrascht. Servet hat unter der Woche noch gespielt, auch nicht wirklich können sich Selbstvertrauen holen oder dazu nachher noch mehr. Aber der FCZ hat sich in die Partie reingebissen und vor allem dann in der zweiten Halbzeit Till auch voll Gas gegeben und wirklich alles, vor allem auf der physischen Ebene, voll in die Waagschale geworfen.
Ja, sicher. Also wirklich, wie du es gesagt hast, kennen wir ja von den letzten paar Saisons, wo es immer um den Meistertitel gegangen ist zwischen diesen Teams. Also sicher für beide ein mega Gradmesser. Klar, du hast es angesprochen, Servet unter der Woche gespielt. Sicher auch ein sehr anstrengender Match gewesen gegen Roma. Gleich daheim gegen Zürich, wo ja eigentlich wie schon vor 2 Wochen, wenn es mir recht ist, im Jockeli wieder eigentlich beeindruckende Willensleistung, der Sieg geholt und die 3 Punkte dementsprechend. Aber ich glaube, von der Intensität her und von der Qualität her ist das die beste Werbung für die Liga und es hat schlussendlich, ja, wie so oft halt, ist jetzt auch ein Floskel, aber es hat auf beide Seiten können fallen, aber es ist spannend zum Zuschauen.
Hey, mega. Also ich bin wirklich beeindruckt gewesen, wie der FCZ in der zweiten Halbzeit da rausgekommen ist und vor allem im Mittelfeld ganz, ganz stark physisch dagegen gehabt hat. Und dann, je länger, je mehr auch gefährlicher geworden ist. Und man hat das wie so ein bisschen gespürt, dass man das Goal nahe ist. Und dann ab der 60. Minute eigentlich in einem Doppelschlag sehr schnell das 1-1 schießt und dann kann noch ein Doppel mit 2-1. Und du hast dort auch gemerkt, Servet war schon verunsichert gewesen nach dem 1-1. Also Zürich wirklich einen tollen Gameplan gehabt. Und trotzdem, also Servet hätte noch Goal können schiessen. Es gibt eine Spielerin, die noch auf der Linie klärt, gegen Ende von der Partie. Ja, wo ich mir dann denke, hey, das ist schön am Fußball. Also jetzt, das ist echt eine gute Kollektivleistung gewesen von der FCZ-Frauen, weil sie es im Kollektiv gemacht haben. Bei Servet habe ich mir dort einmal, hat mir ein bisschen gefehlt, dass sie im letzten Drittel hat, so wirklich klassische Individualisten, haben viele immer den Abschluss gerade gesucht. Und dementsprechend ab und zu auch den letzten Ball noch verpasst. Und ja, ich habe es ein bisschen sinnbildlich gefunden, dass dann am Schluss Kollektiv über die Individualisten siegen und dementsprechend ja, sich der FCZ verdientermaßen den ersten Platz in der Meisterschaft sichert.
geteilt mit der nächsten Mannschaft, wo wir darüber reden. Muss man erwähnen, sogar gemäss Goalverhältnis sind sie auf dem ersten Platz, nämlich der FC St. Gallen. Sie haben, wie schon letzte Woche, einen Zürcher Verein geschlagen. Letzte Woche war es der FCZ, diese Woche ist es GC. In einem Spiel, wo über funktionierende Defensive gegangen ist. Also bei den Ostschweizerinnen, also beim FC St. Gallen, ist es nichts Überraschendes. Das haben sie diese Saison mit, glaube ich, nur einem Gegengoal, wenn es mir recht ist. In der überraschenden Niederlage gegen Luzern haben sie das schon mehrmals gezeigt, dass das bei ihnen der Gamechanger ist, dass sie einfach die Defensive grundsolid machen, egal wer dort auf der anderen Seite steht. Bei GC ist das grundsätzlich auch so gewesen, mit der Ausnahme vom letztwöchigen Ausrutscher, wenn man das so kann bezeichnen, gegen den FCB, wo sie gerade 6 Goal bekommen haben. Aber ja, das ist ein Spiel gewesen, wie wir es auch vorhin schon bei den Männern gesagt haben, wo über den Kampf gegangen ist und wo schlussendlich das Quäntchen das Mal und ein weiteres Mal in dieser Saison auf die Seite der St. Gallerinnen Kate ist, wo eben, wie gesagt, jetzt an der Tabellenspitze stehen und ja, jetzt wahrscheinlich das habe ich ja schon gesagt, Playoffs wahrscheinlich eh schon gebucht haben, aber wo jetzt einfach es darum geht, dass sie, also klar, ich bin jetzt früh, sorry, das will ich nicht immer gerade so abschreiben, es gibt noch ein paar Match, aber wenn du mit 16 Punkten Erster bist und zwischen dem 7. Platz und dem 8. Platz sind jetzt gleich schon 7 Punkte. Nicht, dass das je so froh gestanden wäre, aber ja, mir nimmt Wunder, wie so im Verlauf der Saison dann wirklich noch drum gespielt wird, wer jetzt erste, zweite oder dritte in der Regular Season wird, weil die qualitativ besten Mannschaften, die werden sich wahrscheinlich dann eh durchsetzen. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu leicht formuliert habe, zu salopp formuliert habe, aber es scheint ein bisschen so, auch von den vergangenen Jahren.
Ja, das ist so, man wird es sehen, wobei es natürlich schon auch einen Unterschied macht, wenn du als Erster vielleicht nominell eher eine schwächere Mannschaft dann in den Playoffs bekommst. Ja, St. Gallen mausert sich. Also 1-0 Sieg, das ist auch wieder so etwas. Im besten Fall gehst du mal 3 Wochen lang nur mit einem 1-0-Sieg heim. Es sind immer 3 Punkte, oder, die vergeben werden. Dementsprechend, ja, nice, da wächst etwas in der Ostschweiz für eine gute Saison. Mittlerweile haben auch die Young Boys, die setzen sich ganz klar und deutlich mit 5-1 durch. Dazu kommt langsam aber sicher definitiv ins Rollen für einmal nicht Naomi Louie, der ein Goal schießt. Dafür alle anderen Offensiven rund um sie herum. Wir haben einmal Stefanie Weber zweimal, die trifft. Courtney Strode trifft auch einmal. Und Iman Bene, schöne Geschichte, trifft auch zweimal. Auch die ist mittlerweile nach ihrem Kreuzbandriss wieder in der Meisterschaft angekommen. Sie ist ja noch sehr jung. Dementsprechend freut mich das speziell für sie enorm. Und ja, Luzern wiederum ist langsam aber sicher offiziell im Abstiegskampf angekommen mit nur gerade 3 Punkten. Dementsprechend, ja, an der Spitze ist es eng. Auch hier Konstanz in Form von beispielsweise St. Gallen wird belohnt. Defensiv gute Arbeit wird belohnt. Und ja.
Es sieht in der Tabelle so ein bisschen aus, vielleicht das auch noch zum Präzisieren von meiner Aussage von vorhin, dass so der erste Platz eigentlich der wichtigste ist, wenn es dann in die Playoffs geht. Gerade eben, weil am Schluss von der Tabelle sind jetzt 3 Teams mit Rappi, mit Luzern und Thun. Weiter rauf gibt es schon einen riesen Abstand und dann natürlich, muss ich dir zustimmen, macht es einen Unterschied, ob du dann als Erstplatzierter gegen das Team, das sich dann von diesen 3 durchsetzt in den Playoffs, das war auch letztes Jahr so gewesen. Letztes Jahr war der FC Aarau auf dem 8. Platz gewesen, mit grossem Abstand zum 7. Da willst du natürlich holen, dass du den Gegner dann hast. Zwischen dem 2. und dem 7. Rang sind 6 Punkte, also weniger wie zwischen dem 7. und dem 8. Und dort kann auch ein bisschen wie in gewissen Teilen in der Super League von den Männern kann jeder fordern, kann jeder schlagen. Das wird sicher spannend und die Duell wird es dann auch geben in den Playoffs. Also 2 gegen 7, 3 gegen 6 und 4 gegen 5. Und das wäre sicher, das sieht jetzt schon stark danach aus, das wäre sicher alles, die 3 Viertelfinale, die wäre sicher sehr spannend. Aber, ja, man muss auch noch nicht zu weit führen schauen. Es geht gleich noch ein bisschen, bis die Playoffs kommen. Aber es sieht einmal im Moment so danach aus.
Ja, es ist spannend trotzdem, weil wir jetzt schon das ein oder andere Kräftemessen gehabt haben zwischen Favoritinnen, sage ich jetzt mal. Jetzt nicht zuletzt mit dem FCZ, der auswärts in Genf gewinnt. Das ist trotzdem auch cool. Und ja, vielleicht noch schnell eine kleine Randnotiz betreffend der Genferinnen. Die sind ja unter der Woche, letzte Woche, rausgefallen gegen Roma. Und zwar ziemlich deutlich. Sie verlieren 7-2 und können leider nicht an der Champions League teilnehmen. Bei der AS Roma sitzt Alain Pilgrim 90 Minuten auf der Bank. Der Seosa Aipogun ist nach wie vor rekonvaleszent. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, machen wir noch schnell einen kleinen Abstecher in die internationalen Ligen, wo wir ja auch diverse Schweizerinnen und Schweizer im Einsatz gehabt haben. Da haben wir zum einen die Women's Super League in England, wo seit jetzt 2 Wochen läuft. Dort sind 2 Schweizerinnen auf dem Blatt Papier im Vereinheim aufeinander getroffen, nämlich Noel Maritz und Luana Bülow, die mit Aston Villa respektive Tottenham gegeneinander gespielt haben. Noel Maritz hat gespielt, Luana Bülow nicht. Sie trennen sich 2-2.
Andere Premier League-Verein, der aber auch noch in der Champions League-Qualifikation aktiv war, das ist Arsenal. Dort eine schöne Geschichte. Die Lia Welti erstmal in dieser Saison in der Startelf wieder. Sie hat mich vermisst seitdem, auch in der Nazi. Seit der Knieverletzung Mitte März und sie schießt auch gerade ein 1-0. Sehr ein schönes Goal, wer es noch nicht gesehen hat. Und am Wochenende haben sie dann gerade auch gegen Leicester angeschlossen mit einem Sieg. Und auch dort ist Lia Welti wieder in der Startelf gesehen und zeigt, dass sie dort sicher bald wieder zu den Leistungsträgerinnen gehört. Eben, für die Champions League haben sie sich qualifiziert und dort trifft Arsenal mit der Lia Welti dann auf 2 weitere Schweizerinnen, nämlich bei Juventus. Das sind Viola Caligaris und Dalisha Lehmann. Die Viola Caligaris ist sicher noch eine spezielle Geschichte. Sie hat mit Juve gegen ihren Ex-Verein PSG gespielt, wo sie in diesem Sommer ausgelehnt worden ist, also von PSG zu Juve. Juve hat sich dort einigermaßen überraschend durchgesetzt. PSG ist immerhin in den letzten 5 Jahren 4-mal im Halbfinale von der Champions League gesehen, wird das Jahr nicht teilnehmen und dementsprechend auf das Spiel Arsenal gegen Juventus kann man auf eine grosse Schweizer Beteiligung hoffen.
Spannende Geschichte, etwas, was sich auch anbahnt, was könnte sehr interessant werden aus Schweizer Sicht, ist der AS Monaco, wo der Brel Embolo, der Denis Zakaria und der Philipp Köhn zum 100-jährigen Jubiläum von der AS Monaco alle von Beginn an starten und mit einem schönen Last-Minute-Sieg 2-1 gegen Montpellier gewinnen. Der Brel Embolo liefert beide Assists, das ist natürlich auch sehr, sehr erfreulich. Und ja, auch dort, bei einem Blick auf die Tabelle, wird man sehen, dass AS Monaco mit 16 Punkten zweit ist, gleich viel wie PSG, der auch 16 Punkte hat. Ich weiss nicht, ob du das noch weisst, aber ich habe es mal angetönt, anfangs Saison. Ich habe das Gefühl, Monaco könnte PSG tatsächlich die Saison fordern.
Ja, also wenn man auf das Resultat schaut, sicher, sagen die eben die Ligue 1, habe ich jetzt nicht so die Kapazität, um die auch noch eng verfolgen, aber ja, ich glaube, was man so sieht, gerade auch natürlich bei dem Spiel von Monaco, weil man das als mit Schweizer Beteiligung natürlich ein bisschen enger verfolgen, sieht man schon, dass dort auch ein cooles Team am Zusammenwachsen ist und für den Brel sicher auch wichtig, dass er jetzt die wieder da hat können dazu beitragen, nachdem er ja zwischenzeitlich ein bisschen aus der Startelf oder zumindest aus dem unbestrittenen Stammspieler weggerutscht ist.
Absolut, absolut. Weiterer unbestrittener Stammspieler hat auch ein Top-Duell gehabt, nämlich der Granit Xhaka mit Bayer Leverkusen auswärts in München. Die trennen sich bekanntermaßen 1-1. Ist auch ein sehr spannendes Spiel gewesen, zum Schauen. Und ja, vor allem auch auf taktischer Ebene, spielerischer Ebene, ein absolutes Weltklasse-Duell. Also da sind wirklich 2 Mannschaften in absoluter Top-Verfassung. Leverkusen zwar, glaube schon einmal verloren, haben ja, Wolfsburg ist es, nein, stimmt nicht, Leipzig, genau, haben sie schon einmal verloren, kommen aber auch wieder immer besser in Fahrt und Bayern sind das ja auch wieder richtig, richtig gefährlich. Wer auch gefährlich war, ich weiß nicht, ob der hast du den Schuss gesehen von Amdouni in der Champions League?
Nein.
Ist er eingewechselt worden, irgendwie 3-4 Minuten vor Schluss, mal der Schlenzer vom 16er Ecke, Riesenbogen, ans Kreuzle leider nicht rein. Er hat sein erstes Goal geschossen jetzt am Wochenende als Joko für Benfica. Das ist auch sehr erfreulich. Und dementsprechend hoffe ich, dass auch er jetzt vielleicht schon in der Champions League, sonst aber bald in der Meisterschaft ja zu mehr Minuten kommt.
Also ich sage, wenn er sich dort bei Benfica sollte durchsetzen und Qualität dazu hätte, dann ist dann ihm alle Türen offen. Weil, ja, das haben wir glaube ich auch schon gesagt beim Transfer, Benfica ein riesen Sprungbrett. Ja, abschließend zu den Schweizer im Internationalen haben wir noch zwei, die auch auf ein Sprungbrett hoffen, die wir einfach wollen erwähnen, lobenswert, Johann Mansambi beim SC Freiburg, durchaus ein Blick wert, 18 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler, sammelt seine erste Bundesliga-Minute und hat vom SC Freiburg aus Vertrauen bekommen, dass sein Vertrag verlängert worden ist. Behalten wir sicher im Blick. Gleiches zählt auch für den Frank Sürde in Belgien. Wieder ein Schweizer, der in Belgien für Furore sorgt. 9 Einsätze, 1 Goal, 5 Vorlagen bei Gent. Und er ist von Xamax im Januar gekommen, Flügel, 22 Jahre alt, da behalten wir sicher auch im Blick.
Genau, ja, er ist zudem auch U21, in der U21-Nazi.
Ein weiterer schon, Flügel.
Mehrmals aktiv gesehen und hat bei Xamax durchaus, also ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen, in den letzten, glaube ich, 2 Jahren, und dort ist er auch schon immer ein interessanter Spieler gesehen. Johann Mansambi habe ich nicht gekannt. Ist, wie ich hier schaue, von Servet ursprünglich, von der U18, dann zum SC Freiburg im 2023, im Januar. Und ja, auch dort bleibt mir gespannt, wie sich er wird entwickeln. Jetzt darfst du, Till, wenn man die Rolle verdüstelt, jetzt darfst du hier den Sack zu machen. Ich verabschiede mich schon mal, dann muss ich nämlich nachher nicht noch reinblöken.
dann ziehen wir es doch durch. Die Sachen, die wir unter der Woche noch gesehen sind, ich glaube, die verschieben wir wieder mal. Wir haben halt einfach wieder auch sehr viel zum Diskutieren gehabt. Aber gut, dann übernehme ich nach dem Intro auch die Verabschiedung. Weise an dieser Stelle nochmal darauf hin, dass wir auf Instagram auch Sachen unter der Woche veröffentlichen. Also schaut doch dort auch rein. Und wenn euch die Folge oder generell der Podcast gefällt, gebt uns doch Daumen hoch auf Spotify, das würde euch uns sehr freuen und auch helfen. Sonst bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich benutze jetzt deine Worte, bleibt frisch. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns am nächsten Montag wieder. Und bis dahin allen eine gute Zeit. Merci und tschüss zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Video und Social Media Marketing. Für Info oder Kontaktaufnahmen betreffend Sponsoring info@crit.online.